Wir wollen uns ganz herzlich grüßen heute zum Gottesdienst an diesem Sonntag. Schön, dass wir zusammen sein können, dass wir auf Gottes Wort hören können. Alle Gäste, seid herzlich willkommen. Wir wollen am Anfang das Lied Nummer 302 zusammen singen. Jesus Christus herrscht als König. 302.
Herr Jesus Christus, wir haben jetzt am Anfang gesungen, dass du der König bist und herrschst. Das sieht nicht so aus. Es sieht so aus, als würden andere herrschen oder die Dinge dieser Welt und vielleicht auch unseres Landes und vielleicht sogar uns führen und lenken und bestimmen, wohin der Weg geht. Und es gibt vielleicht einiges, mit dem wir nicht einverstanden sind und unzufrieden sind und wo wir denken, man könnte das besser tun oder es geht in die falsche Richtung. Und Herr Jesus, ein klein wenig hast du das auch so angekündigt und gesagt, dass die Herrscher dieser Welt ganz andere Pläne haben und Wege gehen. Aber wir haben gesungen, Jesus, Herr Jesus, du herrschst als König und alles wird dir untertänig. Und das wird einmal so sein, dass jeder sich vor dir beugen muss, so groß er auch jetzt vielleicht noch ist und welche Stellung er jetzt noch hat. Herr Jesus, und so dürfen auch wir an diesem Morgen so vor dich kommen und wollen dir auch vielleicht unsere Dinge, unsere Vorhaben und das, was wir in unserem Leben steuern oder erreichen wollen, hinlegen und wollen dich bitten, dass du uns den richtigen Weg zeigst und dass wir uns neu auch unter deine Führung stellen wollen. So segne uns diesen Morgen und das Wort auch, was wir hören. Amen.
Amen. Amen. Liebe Geschwister, liebe Freunde, was haben faule Fische
eine echte Palle und Unkraut gemeinsam, da stocken wir erstmal. Manche sagen vielleicht überhaupt nichts. Aber wer seine Bibel kennt, der weiß, dass es ein Gleichnis ist oder dass es Gleichnisse sind, wo diese Worte vorkommen. Gleichnisse, die der Herr Jesus spricht im Matthäusevangelium. Gleichnisse vom Reich Gottes. Gleichnisse vom Reich der Himmel. Dieses Thema beschäftigt mich eigentlich schon lange. Und Anregungen in jüngster Zeit hat mir der Beitrag im Gemeindebrief im November gegeben, den Karl-Heinz geschrieben hat, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Es ist wohl der Losungsspruch vom November aus Lukas 17. Und dann hat mich Rokos Beitrag zur Vortragslesung am 22.12. überzeugt, darüber heute zu sprechen, nämlich über das Gleichnis, wo es geschrieben steht, das Reich der Himmel ist gleich geworden 10 Jungfrauen. Also es geht um das Reich Gottes und um das Reich der Himmel. Im Neuen Testament finden wir noch andere Begriffe für dieses Reich. Reich des Vaters, Reich des Sohnes, ewiges Reich oder nur Reich. Die ganze Sache wird noch komplizierter, wenn wir unterschiedliche Übersetzungen anschauen, weil dort auch unterschiedliche Formulierungen kommen. In der Elberfelder steht Reich der Himmel. Luther sagt Himmelreich. Aber ist das wirklich dasselbe? Wichtig ist, dass man solche Begriffe wie Reich Gottes, um sie zu verstehen, nicht aus dem Zusammenhang reißen darf. Es muss immer im Kontext betrachtet werden. Und das nicht nur bei dem Reich Gottes, sondern bei allem, was wir aus der Schrift lesen. Man muss beachten, wo der Text zu finden ist, wer ihn spricht, an wen er geschrieben ist, was der Zweck des Wortes ist, wo ähnliche oder gleiche Aussagen vorkommen. Und wenn man das alles beachtet, dann wird man auf einen guten Weg geführt. Es ist auch natürlich möglich, dass ein Begriff mehrere Auslegungen beinhaltet. Wir finden das oft, wenn wir eine Bibel haben, wo Strong-Hinweise sind, also auf andere Bibelstellen, dann ist ein Wort und auf der einen Seite wird so geschrieben und auf der anderen ist es ein ganz anderes Wort. Aber im Griechischen oder im Hebräischen gibt es nur einen Begriff dafür. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir auch das beachten. Und bei prophetischen Texten wird es natürlich dann noch schwieriger. Heute sagt man ja Eschatologie. Dann muss man das den verschiedenen Zeitaltern zuordnen. Zeitaltern oder Haushaltungen oder Dispensationen, wie man das auch sagen will. Und dann wird es noch komplizierter, das dann immer auch anzuwenden. Und es geht nicht immer alles nur für uns heute in der Gnadenzeit als Gläubige hier in Chemnitz. Wie gesagt, heute geht es um den Begriff Reich Gottes. Die Frage, gibt es nur ein Reich mit 8 unterschiedlichen Sichtweisen, wie wir es vorhin genannt haben, oder gibt es 8 Reiche mit vielleicht Schnittmengen, zeitlichen Schnittmengen, wo manches auch überlappt ist und manches auch nicht. Oft hört man den Begriff, wir wollen Reich Gottes bauen, auch unter uns. Aber wer baut denn eigentlich, wenn nicht der König dieses Reiches? Wir haben von dem König gesungen, dem König des Reiches. Denn er sagt, angesichts des Felsens in Caesarea Philippi, und auf diesen Felsen muss ich meine Versammlung bauen, der König baut. Auf den Felsen, der er selbst ist. Der Fels aber ist der Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Christus baut. Aber wie kann dann Paulus sagen, dass er pflanzt und Apollos hat begossen? Bauen die nicht mit auch? Aber der Paulus sagt auch in 1. Korinther 3, Gottes Mitarbeiter sind wir, also die Apostel oder seine Helfer. Mitarbeiter, man könnte auch sagen Handlanger. Eigentlich ist Gott der Baumeister. Und die Menschen, die er gebraucht, um dieses Haus Gottes zu bauen, das sind seine Handlanger. Die tun das, was er sagt. führen das aus, was er befiehlt. Und dann geht der Satz weiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Also nämlich damals die Korinther. So ist es auch heute noch. Wir sind das Ackerfeld, was Gott bearbeitet. Was Gott so bearbeitet, dass Frucht aus diesem Feld hervorkommt. Oder dass der Bau wächst, den Gott angefangen hat zu bauen und wo er Stein auf Stein hinzufügt. Wenn von Reich die Rede ist, müsste man eigentlich immer Königreich sagen. Denn das steht eigentlich im Urtext so da. Aber wissen wir wirklich, was das Königreich Gottes alles beinhaltet und was alles dazugehört? Da das Thema ja sehr vielschichtig und sehr komplex ist, möchte ich jetzt eine gewisse Gliederung und eine gewisse Struktur hineinbringen. Wir haben zum einen das Reich Gottes im absoluten allgemeinen Sinn. Dann haben wir zwei Reiche, die im Besonderen vorhanden sind, die aber Unterschiede aufweisen. Dann haben wir das Reich der Himmel, wovon diese Gleichnisse handeln. Dann haben wir das Friedensreich, das heißt ja schon Friedensreich. Und als fünftes möchte ich dann Einblicke geben in das Reich der Himmel, eben an diesem Beispiel, was wir in Lukas 17 vorfinden, nämlich von den 10 Jungfrauen. Als erstes möchte ich über die Königsherrschaft Gottes ganz im Allgemeinen, im absoluten Sinne sprechen. Wir lesen dazu einen Vers aus 1. Timotheus 1. Vers 17. Dem König der Zeitalter, aber dem unverweslichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es erstreckt sich über das ganze Universum die Herrschaft Gottes, und zwar zu allen Zeiten. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott herrscht vom Himmel her, absolut außerhalb von allem anderen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir wollen das vielleicht etwas sinnbildlich darstellen. Wir stellen uns vor eine Gerade. Die Gerade hat weder einen Anfang noch ein Ende. Ewigkeit vor unserer Zeit, Ewigkeit nach unserer Zeit. Oder Unendlichkeit, kann man auch sagen. Und irgendwann sagt Gott, dass er die Erde und das Weltall schaffen wird. Und das ist ein Punkt. Da wird aus der Gerade ein Strahl. Ein Ausgangspunkt. 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und jetzt ist die Zeit geschaffen. Vorher gab es keine Zeit. Man kann nicht sagen vor oder nach, denn das bezieht sich immer auf einen Zeitpunkt. Aber jetzt war ein Zeitpunkt geschaffen. Und jetzt könnte man sagen, vor oder nach der Zeit. Die Juden sagen, heute ist das Jahr 5774 nach Erschaffung der Welt. So zählen die. Heute noch in Israel und schon damals. Weil das Jahr Null, Geburt des Herrn, das zählt für die Juden nicht. Sie rechnen von Erschaffung der Welt an. 5474. Und im September wird es dann 75, weil die Juden dann vom September anzählen, also von ihrem ersten Monat des Jahres, vom jüdischen Jahr. Gott hat also einen Anfang gesetzt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir haben drei Anfänge in der Schrift. Der zweite Anfang, den finden wir in Johannes 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieser Anfang geht weit zurück, nämlich in die Ewigkeit, in die Unendlichkeit, vor diesem ersten Punkt. Also diese Gerade wird geteilt. Und 1. Mose 1, Vers 1 ist dieser Punkt. Aber Johannes 1, Vers 1 ist in der Unendlichkeit und der Vergangenheit. Und dann haben wir noch einen Anfang, den sagt nämlich Johannes, auch der gleiche Apostel, in 1. Johannes 1, Vers 1, was von Anfang war, was wir mit unseren Augen gesehen, was unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Dieser Anfang ist der Anfang, als der Jesus in die Öffentlichkeit trat. Nämlich als er Jünger um sich sammelte und sie ihn betrachten konnten, sie ihn anfassen konnten, mit ihm reden konnten. Das war nach diesem Punkt wesentlich später, 4000 Jahre später, seit der Schaffung der Welt. wo Jesus in die Öffentlichkeit getreten ist. Und von diesem Punkt der Erschaffung der Welt an, bis eine neue Himmel und eine neue Erde geschaffen wird, wie wir es in Johannes in Offenbarung 21 oder 20 finden, da sind viele, viele Zeitalter, viele, viele Abschnitte, die verschiedene Situationen betreffen der Menschheit, wo sich also grundlegend etwas ändert. Ich will da jetzt nicht näher eingehen, wir werden das aber noch sehen. Und so wird diese, aus dieser Geraden wird ein Strahl. Und aus diesem Strahl, der wird aufgeteilt in einzelne Strecken, die aufeinander folgen. Bis zum neuen Himmel und der neuen Erde. Und dann beginnt die Ewigkeit in der Zukunft. Also die Unendlichkeit. Wenn Gott alles und in allem sein wird. Als zweites wollen wir die begrenzten Bereiche dieser Ewigkeit sehen, wo Gott praktisch zwei begrenzte Bereiche des Reiches Gottes einführt, nämlich das Reich der Himmel und das tausendjährige Friedensreich. Ob das das gleiche ist oder nicht, das werden wir sehen. Immer ist ein Reich an einen Herrscher gebunden. Im Alten Testament finden wir das ja häufig, Gottes Reich Israel, dass da immer ein König da war. Aber Jakob sagt, als er seine Söhne segnet, zu Juda, nicht weichen wird das Zepter von Juda, bis Philo kommt. Und dann werden auch die Nationen dazukommen. Ist das schon geschehen? Nein, es ist noch nicht geschehen. Jahwe ist das Reich und unter den Nationen herrscht er. Nein, das betrifft das Friedensreich. Wenn nämlich die Nationen in das Friedensreich mit eingehen, alle, die dem Volke Israel nachfolgen, die sich an die Zipfel eines israelischen Mannes hängen und in das Friedensreich mit hineinkommen. Gabriel sagt zu Maria in Lukas 1, Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen. Betrifft auch nicht die heutige Zeit. Ist die gleiche Zeit wie die Verheißung, die Juda gegeben ist. Und in Lukas 17, wollen wir die zwei ersten Verse lesen, Vers 20 und 21. Da sehen wir nämlich beide Bereiche, Vers 20. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es betrachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe da. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es waren also zwei Personengruppen. Es waren auf der einen Seite die Pharisäer und auf der anderen Seite die Jünger. Bei beiden Gruppen geht es um das Reich. Die Pharisäer fragen, wo ist das Reich? Kann man es sehen? Wann kommt das Reich Gottes? Aber der Herr Jesus geht nicht auf ihre Vorstellungen ein. Sie kannten nichts anderes. Sie wollten ein Reich, wo der Messias, ihr Meschiach, auf dem Throne Davids sitzt. So wie es Gabriel zu Maria gesagt hat. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Darauf haben sie gewartet. Darauf wartet Israel heute noch. Aber geht der Herr Jesus darauf ein? Er geht nicht darauf ein. Er sagt nicht, ich werde dann irgendwann ein Reich aufrichten, wo ich auf diesem Throne sitze. Nein, er sagt, das Reich Gottes, was ich jetzt verkündige, das könnt ihr nicht sehen. Das könnt ihr nicht fassen. Da gibt es keinen Angriffspunkt, wo man sagen kann, hier ist es oder da ist es. Es wird dann ausgeführt in den nächsten Versen in gleicher Weise. Das Reich der Himmel ist nicht fassbar. Die Antwort hat die Pharisäer nicht befriedigt, denn sie erwarten ja ein sichtbares Reich, ein politisches Reich mit dem Messias an der Spitze. Und das hören auch seine Jünger und die betrifft es ja. Aber in Vers 25 sagt er ihnen, zuvor muss er vieles leiden und verworfen werden. Und da ist der Punkt, was die Pharisäer gar nicht verstanden. Sie wollten einen Messias, der herrscht, und nicht der litt, leiden muss und verworfen wird. Den wollten sie nicht. Und deshalb haben sie ihn auch nicht angenommen. Sie können das absolut nicht verstehen. Und unzählige Male spricht das Alte Testament davon, von diesem Reich, von diesem zukünftigen Reich, wo der Herr Jesus herrscht. Und das kannten sie. Das kannten sie ganz genau. Wir finden da zum Beispiel in Jesaja 9 auch, das wollen wir lesen, die Verse 6 und 7. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und jetzt kommt's, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, auf den Sohn, der auf die Erde gekommen ist. Die Herrschaft ruht drauf. Er kam in das Seine. Er wollte sein Reich aufbauen. Und weiter. Und man nennt seinen Rahmen wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Hier haben wir schon einen Hinweis, welche Zeit das betrifft, nämlich das Friedensreich. Und dann kommt es, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Throne Davids und über sein Königreich. Das ist zukünftig, aber darauf warteten die Pharisäer. Sie konnten nicht verstehen, dass der Messias, der gekommen ist, dass er sterben sollte, dass er verworfen wird. Das haben sie nicht geglaubt. Und auch Jesaja 32, ein König wird regieren in Gerechtigkeit. Oder Jeremia 23, der gerechte Spross wird als König regieren und Recht und Gerechtigkeit üben. Und es gibt noch viele, viele andere Stellen. Gott hat das zugesagt, dass diese Zeit kommen wird. Er wird eine Herrschaft der Gerechtigkeit und des Friedens aufrichten. Aber jetzt, da er verworfen war, hat er ein unsichtbares Reich aufgerichtet. Und das Reich ist im Himmel. In dem Reich leben wir heute noch. Der König ist im Himmel und das Reich ist auf der Erde. Und das ist das Reich der Himmel, von dem diese Gleichnisse reden. Ist der König auf der Erde, dann handelt es sich ums Friedensreich. Und daraus können wir das auseinanderhalten, was auch in der Schrift gemeint ist, wenn wir davon lesen. Beide Reiche befinden sich auf der Erde. Auf das erste folgt 7 Jahre später das zweite. Das erste ist unsichtbar, nämlich das Reich der Himmel heute. Es ist kein Reich zu sehen auf dieser Erde, wo alle Gläubigen dazugehören. Absolut nicht. Und diese Zwischenzeit von 7 Jahren ist die große Drangzahl, wo Israel wiederhergestellt werden muss, um in dieses Friedensreich hineinzugehen. Israel muss Buße tun. Und das wird Buße tun. Der Prophet Zacharia schreibt, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Sie werden ihn sehen. Ach, dort ist der, der diese Wundenmale trägt. Den haben unsere Vorväter ans Kreuz genagelt. Das ist unser Messias. Jetzt ist er wieder da. Und Offenbarung 1 sagt es nochmal. Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Das war diese unterschiedliche Betrachtungsweise über diese beiden Reiche. Und jetzt wollen wir uns dem Reich der Himmel zuwenden. Dieser Teil des Reiches von Ewigkeit zu Ewigkeit, wo der Fürst dieses Reiches im Himmel ist. Es ist das Reich Gottes im engeren Sinn. Es begrenzt vom öffentlichen Auftreten, von der Taufe bis zur Himmelfahrt, ist die Vorbereitungszeit dieses Reiches, 3 Jahre. Und dann wäre dieses Reich schon 2000 Jahre. Da sehen wir diese Vorbereitungszeit, der Herr Jesus ist auf der Erde, bereitet dieses Reich vor. Er schaut um sich seine Apostel, Paulus schreibt von 700 in 1. Korinther 13, die ihm nachgefolgt sind. Es waren viele, aber im Verhältnis zu dem Volk waren es wenige. Und die sendet er aus. Die sendet er aus, um das Evangelium hinauszutragen in die Welt. Und er sagt zu Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also es ist unsichtbar, es ist nicht sichtbar, es ist nicht greifbar in dieser Welt. Aber er sagt weiter, sonst hätten meine Diener gekämpft. Wenn sie gekämpft hätten, wenn das sichtbar gewesen wäre, dann wäre das tausendjährige Friedensreich aufgerichtet. Aber sie haben nicht gekämpft. Stecke dein Schwert in die Scheide, sagt er zu Petrus im Garten Gethsemane, als er dem Malchus das Ohr abhieb. Denn wer das Schwert nimmt, wird das Schwert umkommen. Es war ein anderes Reich, als wenn ein Herrscher auf dem Thron sitzt und Gerechtigkeit spricht. Es war ein Reich, was von Liebe geprägt war, was von Demut geprägt war, wo der Jesus sich selbst am meisten gedemütigt hat, indem er gehorsam war bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und in dieses Reich wollte er Menschen haben, die ihm nachfolgen. Der Messias wurde verworfen von seinem Volk. Sie wollten nicht, dass er über sie herrscht. Und deshalb wurde er gekreuzigt. Und jetzt ist er zur Rechten der Majestät in der Höhe. Zur Rechten der Herrlichkeit, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und selbst als seine Jünger mit ihm auf dem Ölberg waren, kurz vor seiner Himmelfahrt, fragten sie ihn, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Selbst sie zweifelten dran, an dem, was jetzt geschehen wird. Sie zweifelten dran, sie hatten auch gehofft, wie wir am Anfang gesehen haben, aus Lukas 17, Vers 20, dass sie auch gehofft haben, dass er das Reich aufrichtet. Aber er ist nicht auf dieser Erde geblieben. Der Herr sagt, das ist nicht eure Sache. Kümmert euch nicht darum, wann dieses Reich kommt. Von Günther haben wir am vergangenen Sonntag gehört, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das war ihr Auftrag. Sie sollten hinausgehen, das Evangelium verkündigen. Nicht als Minister im Reich auf dieser Erde zu sein und zu herrschen über andere. Das war ihr Auftrag. Geht hinaus. Seid meine Zeugen. Das ist die Zeit, in der alle Menschen gerettet werden können, weswegen er sein Leben hingegeben hat. Ich fahre auf den Himmel, aber bleibt ihr hier und erfüllt meinen Auftrag. Seid meine Zeugen und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Allen, die es hören wollen, nicht nur den Juden, ja, von den Juden anfangend, Apostelgeschichte, anfangen von Judäa über Samaria bis an das Ende der Erde, sollten sie das Evangelium verkündigen. Das war ihr Auftrag, damit alle Menschen gerettet werden können. Und das ist die Gnadenzeit, die Zeit der Gemeinde und die Zeit des Reiches der Himmel. Und wenn wir Römer 11 aufschlagen, durch ihren Fall, durch den Fall der Juden, durch die Tötung des Messias, ist den Nationen das Heil geworden. Unter diesem Aspekt leuchtet uns das ein. Sie mussten fallen, damit das Evangelium zu den Nationen kommen konnte. Das Reich Gottes, was er auf dieser Erde haben wollte mit dem Messias als König, das ist hinausgeschoben. Es wurde eingeschoben, die Gnadenzeit. Durch ihren Fall, wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Kreuzige, kreuzige ihn. Das war ihr Ausruf. Und das ist geschehen. Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Und deshalb ist Israel Verstockung zum Teil widerfahren. Verstockung heißt so viel, dass sie gar nicht anders können. Dass nur ganz wenige das einsehen, was der Herr für sie getan hat am Kreuz. Es war damals so, es waren wenige, Jünger und noch einige andere, wir haben uns daran erinnert. Und es ist heute auch so, die messianischen Juden, die wissen, dass ihr Messias schon gekommen ist, schon einmal, um an das Kreuz zu gehen. Sie glauben an ihn, haben das angenommen. Und sie gehören heilsgeschichtlich zur Gemeinde, nicht mehr zu Israel. Aber der Großteil der Israeliten haben das nicht erkannt. Ihnen ist Verstockung zum Teil widerfahren. Der große Teil, der andere Teil hat es ihm nachgefolgt. Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Bis alle, die gerettet werden sollen oder können, aus den Nationen, die der Herr bei sich haben will. In seiner Vorsehung. Und also, das heißt, erst dann wird ganz Israel gerettet werden. Dann tritt das ein, was in Jesaja steht, was ich schon zitiert habe. Sie werden den anschauen, welchen sie durchstochen haben. Und das ist wie ein Aha-Erlebnis für Israel. Jetzt kommt der, der vor 2000 Jahren oder noch länger dort, den wir ans Kreuz geschlagen haben, wo wir nicht wollten, dass er über uns herrscht, der ist jetzt da und der vertritt uns. Der kommt für uns und rettet uns aus dieser schwierigen Zeit, in der wir stehen und führt uns in dieses Reich ein, in dieses Friedensreich. Also, der Herr sitzt im Himmel und hat ein Reich aufgerichtet, auf das die Pharisäer nicht gehofft haben, das aber für die Jünger und für alle die, die an Herrn Jesus glauben, zum Segen geworden ist auf der Erde, aber eben nicht sichtbar. Herr Jesus nennt es so, dass man es beobachten könnte. Lukas 17, Vers 20. Man kann es nicht beobachten. Sein Reich ist zwar in der Welt, heute, hier, aber nicht von der Welt. Wie das so ähnlich formuliert wird, da ist es in Johannes 17, im sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Und wir haben es heute in der ersten Stunde gesehen, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus als Heiland erwarten, Philipper 3. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das war aber auch mal ein Jahresspruch. Wir suchen die zukünftige. Also das Reich ist auf der Erde und wird vom Himmel aus regiert. Wie Deutschland von Berlin aus. Die Bundeskanzlerin sitzt auch nicht im südöstlichen Zipfel am Bodensee. Nein, die sitzt in Berlin und regiert von dort. Und so regiert der Herrscher des Reiches der Himmel vom Himmel aus auf dieser Erde. Nämlich alle die, die sich zu ihm bekennen. Der Herr kennt, die sein sind. Der weiß, wer auf der Erde alles zu diesem Reiche gehört. Jeder, der an ihn glaubt, jeder, der seine Sünden vor ihm bekannt hat. Aber der Herr hat einen Sachwalter, einen Superverwalter auf dieser Erde. Wenn er schon nicht persönlich hier ist, dann hat er einen Superverwalter auf diese Erde geschickt. Der Sachwalter, der die Sache der Gläubigen verwaltet auf dieser Erde, gegenüber der Welt, gegenüber Satan. Der Heilige Geist, Johannes 14, wird den Menschen in diesem Reich alles lehren und sie an alles erinnern, was der Herr ihnen gesagt hat. Da sagt der Herr Jesus in Johannes 14, was der König ihnen gesagt hat, denn der Herr kennt die Sein sind. Aber sie sind eben, wie gesagt, alle verstreut auf dieser Erde. Sie sind nicht strukturiert, auch wenn es Kirchen und Gemeinschaften gibt. Aber es gibt überall Gläubige und Ungläubige. Sie sind vermischt. Gläubige und bei Ungläubigen sage ich solche, die nicht wirklich bekehrt sind, die zwar Kirchensteuer bezahlen, sage ich mal. Das wird man wohl, wenn man getauft ist, wird man eingeschrieben ins Kirchenregister. Und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann muss man Kirchensteuer zahlen, wenn man Einnahmen hat. Aber sie haben eine ganz ausführliche Verfassung. Sie sind nicht strukturiert, aber eine Verfassung haben sie, nämlich die Bibel, die ihnen zeigt, was gut und was richtig ist. Die ihnen zeigt, wie man sich verhalten soll in diesem Hause, im Hause Gottes, in diesem Reich der Himmel auf der Erde. Das sagt Paulus an Timotheus im zweiten Kapitel. Als viertes hatten wir gesagt, das ist das Friedensreich. Nämlich dann, wenn der Herr Jesus dieses Reich aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Wenn er wieder diese Erde betritt. Wenn er die Gläubigen heimruft, dann betritt er die Erde nicht. Dann kommt er bis in die Wolken. Wir gehen ihm entgegen. Aber wenn er wiederkommt, um auf dieser Erde das Reich aufzurichten, dann betritt er das. Der Ölberg wird sich trennen, wird sich spalten und der Herr Jesus wird wiederkommen, wird Gericht ausüben. Über die Lebendigen. Vorher, in der Drangsalzzeit. Aber dann kommt das Reich. Aber das ist, wie gesagt, heute noch zukünftig. Der Herr kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht an. Dennoch hofften einige, dass er sich auf den Thron Davids setzt. Damals schon. Wir haben gelesen, ich glaube, Roland war das, vor 8 Tagen, ich weiß es nicht genau, als Micha 5, Vers 1, aus dir Bethlehem Ephrata wird hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Anfänge sind von Urzeit her, ich erinnere da an Johannes 1, Vers 1, die Anfänge dieses Herrschers von Urzeit her, also vor Erschaffung der Welt, Jahwe besaß mich vor den Uranfängen der Erde, als noch keine Quellen waren, reich an Wasser, lesen wir in Sprüche 8, Vers 22. Oder 23. Vor den Uranfängen der Erde, Seine Ausgänge sind von der Urzeit, vor den Tagen der Ewigkeit her. Da sehen wir, dass es sich auf den Herrn Jesus, auf den Messias bezieht. Die Stelle aus Micha 5, Vers 1. Manche hofften, dass er Israel erlösen sollte, wie die Emmausjünger. Sie haben alles miterlebt, was in Jerusalem geschehen ist. Und trotzdem sagen sie zu dem Fremden, der sich ihnen angeschlossen hat, wir hofften, dass er Israel erlösen sollte. Wovon? Von der römischen Besatzungsmacht. Sie haben also auch auf das Reich gewartet, dass ein König sich auf den Thron Davids setzt und die Römer aus dem Lande jagt. Das war der Wunsch, das war auch der Wunsch der Pharisäer. Sie litten unter der Fremdherrschaft des römischen Reiches, der römischen Kaiser. Aber der Engel sagt zu Josef in Matthäus 1, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Gott wusste, wie sich das Volk Israel entscheiden wird, dass sie ihn ablehnen würden. Und deshalb sollte dieser Retter kommen, dieser Jesus, der sein Volk erretten wird, nicht von der Fremdherrschaft, sondern von ihren Sünden. Und das hat er dann auch getan. Aber weiter zum Friedensreich. Ist also das zweite Reich, das zweite Zeitalter im Reiche Gottes, was wir betrachten wollen. Und wie das Friedensreich aussehen wird, da gibt es auch viele Stellen. Einen haben wir schon gelesen in Jesaja 9, aber in Jesaja 11 finden wir auch viele Stellen. Dort wird vieles gesagt, über wie dieses Reich aussehen wird. Wir können da jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Wie herrlich dieses Reich sein wird und dass Christus der Herrscher dort ist. Und warum herrscht er dort 1000 Jahre? In Frieden, weil der Teufel 1000 Jahre gebunden ist in dieser Zeit. Er hat also keinen direkten Einfluss auf die Menschen, die auf dieser Erde sind. Offenbarung 20, Vers 1 bis 3. Das soweit zu diesem messianischen Friedensreich, was aufgerichtet wird, nachdem der Herr Jesus wiedergekommen ist auf die Erde. Und jetzt wollen wir uns noch etwas zuwenden zu dem Reich der Himmel, und zwar in seiner praktischen Seite, in Matthäus 25. Ich möchte diese ersten 13 Verse doch lesen. Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit in ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nicht also, damit es nicht etwa für uns und für euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kamen der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Bis dahin. Als Rockhut über dieses Gleichnis sprach, stand für ihn oder an dem Tag das Thema, war das Thema der Wiederkunft des Herrn. Aber darum soll es jetzt in diesem Sinne nicht gehen. Ich möchte also keine Wiederholung machen oder eine Berichtigung in keiner Weise. Mir geht es darum, was heißt das? Warum sind hier das Reich der Himmel gleich 10 Jungfrauen gleich? Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Das ist besonders, was der Herr uns sagen will. Was die Elberfelder Bibel sagt, ich hatte es schon angedeutet, Reich der Himmel, nennt Martin Luther Himmelreich. Aber das ist was ganz anderes. Himmelreich ist ein Reich, was wir einnehmen werden, wenn wir beim Herrn sind, wenn wir im Himmel sind. Freilich, Reich ist das Hauptwort und Himmel ist das Attribut. Reich des Himmels oder der Himmel. Es bedeutet eigentlich das Gleiche. Bloß ist es etwas irreführend. Wir würden heute nicht sagen, das Himmelreich ist hier auf der Erde. Das haben die Kommunisten gesagt. Wir wollen das Himmelreich auf der Erde aufbauen. Soll einem so gehen wie im Himmel. Das wollte der Sozialismus und der Kommunismus. Aber das ist eine Illusion. Weil der Mensch von Natur auf böse ist und nicht gut. Nicht, weil die Umstände den Menschen böse gemacht haben, sondern weil er von Natur aus böse ist. Deshalb kann kein Himmelreich auf der Erde sein. Man muss sich bekehren, man muss an den Herrn Jesus glauben, man muss seine Sünden bekennen und dann hat man Zugang zu diesem Reich. Paulus nennt dieses Himmelreich Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir haben das in Kolosser 1 heute in der vorigen Stunde gelesen. Und Paulus schreibt an 1. Timotheus von dem himmlischen Reich. Das ist das Himmelreich. Jetzt aber ist die Brautgemeinde noch auf der Erde. Den Begriff Himmelreich finden wir 21 Mal, oder besser, ich komme auch schon durcheinander, den Begriff Reich der Himmel finden wir 21 Mal im Matthäus-Evangelium. Und nur hier, nirgends anders finden wir diesen Begriff. Der Herr Jesus geht gleichsam aus dem Haus Israel hinaus. In Kapitel 12 haben sie ihm vorgeworfen, dass er die Dämonen mittels des Beelzebubes, des obersten der Dämonen, austreibt. Und danach steht, der Herr Jesus ging aus dem Hause Israel hinaus. Das war eine ganz, ganz grobe Sünde, die nicht vergeben werden kann. Der Herr Jesus ging aus diesem Hause hinaus, aus dem Haus Israel. Er bringt jetzt Gleichnisse vom Reich der Himmel. Also von einer Zeit, die Israel, das Israel gar nicht verstand. Johannes der Täufer, der letzte alttestamentliche Prophet, hat gesagt, den Menschen tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Er hatte schon einen Einblick, was kommen wird. Wenn er das auch noch nicht so sah, er war alttestamentlicher Prophet. Und dann hat er Jesus, als er getauft wurde, ist die Öffentlichkeit getreten und hat viermal in der Bergpredigt davon gesprochen, vom Reich der Himmel. Und das immer in Verbindung mit Buße. Also wer an das Reich der Himmel eingeht, muss Buße tun, muss sich bekehren. Insgesamt haben wir im 13. Kapitel, ab 13. Kapitel bis zum Kapitel 25, 10 Gleichnisse vom Reich der Himmel. Es gibt noch andere Gleichnisse im Matthäus-Evangelium, aber dort wird nicht gesagt, gleich Reich der Himmel. Zum Beispiel, als der Verwalter Knechte aussendet in den Weinberg. Und die Weingärtner haben die Knechte misshandelt, manche sogar getötet. Und zuletzt sendet er seinen einzigen Sohn. Und dort lesen wir, als sie den Sohn sahen, trieben sie ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Und das ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Er kam in sein Volk, er hat vorher andere geschickt, Gott hat vorher andere geschickt, nämlich alle Propheten, wurden zum Teil getötet. Wir werden das bei Jeremia noch sehen, was er leiden musste von Seiten der Obersten. Und zuletzt hat Gott seinen Sohn gesandt. Das erinnert uns ganz stark an Hebräer 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Zuletzt, am Ende der Tage, hat er im Sohn gesprochen. Und auch hier, zuletzt sandte er seinen Sohn. Und als die Weingärtner den Sohn sahen, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten. Sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus. Sein Kreuztragen ging er hinaus aus Jerusalem zu dieser Schädelstätte, wo sie ihn kreuzigten. Hinaus, außerhalb der Stadt, außerhalb des Lagers. Das war sein Platz. Ein Platz der Verwerfung und töteten ihn. Das haben sie dann auch getan. Und dort lesen wir nichts von Reich der Himmel, weil es nicht um die Gemeinde ging, nicht um die, die an den Herrn Jesus glauben, sondern es ging um Israel und ihren Messias. Deshalb hat das nichts mit dem Reich der Himmel zu tun. Und das ist die Unterscheidung, wenn man die Bibel genau liest und wenn man das im Zusammenhang liest und vergleicht miteinander. Aber das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist praktisch das Letzte. Nämlich dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn seine Brautgemeinde heimgerufen wird, dann ist sie nicht mehr auf dieser Erde. Und damit besteht auch das Reich der Himmel auf dieser Erde nicht mehr. Dann ist die Brautgemeinde bei ihm. Und dann wird Hochzeit gefeiert. Die Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19. Der Herr Jesus sagt immer, wenn er von den Gleichnissen der Himmel spricht, das Reich der Himmel ist gleich. Das heißt nicht im mathematischen Sinn, wie 3 plus 5 ist gleich 8, sondern das heißt, entspricht oder es gleicht Personen oder Gegenständen. Und wenn wir die Gleichnisse der Reich der Himmel betrachten und gegenüberstellen, so ist im zweiten Gleichnis, Matthäus 13, 31, das Reich der Himmel gleich einem Senfkorn und im 45 gleich einem Kaufmann. Also kann man nicht sagen, Kaufmann ist gleich Senfkorn. Das würde in die Irre führen. Deshalb ist es wie mit einem Haus. Wenn man jede Seite des Hauses betrachtet, sieht jede Seite anders aus. Und so ist es auch mit dem Reich der Himmel. Betrachtet man es von dieser Seite, legt der Geist Gottes Wert auf diese Sache. Betrachtet man es von der anderen Seite, zum Beispiel das Reich der Himmel von der kostbaren Perle. Ein Kaufmann geht hin und sucht schöne Perlen. Und als er eine sehr kostbare Perle gefunden hat, geht er hin, verkauft alles, was er hat und kauft die. Dort geht es um die Gemeinde. Er kommt in die Welt, er sucht eine Perle, findet sie in der Welt, nämlich in allen Erlösten. Und als er sie gefunden hat, geht er hin und verkauft alles, was er hat. Sich selbst, sein Leben, geht in den Tod, um diese Perle zu besitzen. Es geht um die Gemeinde, in diesem Gleichnis vom Reich der Himmel. Und hier sind es solche, nämlich 5 törichte und 5 kluge Jungfrauen. Was haben sie denn unterschieden? Alle hatten Lampen, alle gingen ihm entgegen, alle wurden schläfrig, alle schliefen ein, alle hörten den Ruf, siehe, der Bräutigam kommt. Alle schmückten ihre Lampen, aber puh. Für die fünf brannten die Lampen, die anderen 5 nicht, denn sie hatten kein Öl. Jetzt kam die Ernüchterung und jetzt unterscheiden sie sich. 5 hatten Öl, 5 nicht. 5 gewährte der Bräutigam Einlass in das Reich, der Himmel, in sein Reich, in das ewige Reich. 5 hatten vorgesorgt und 5 nicht. Öl ist ein Bild vom Heiligen Geist. Bei der Salbung Davids, der Geist Gottes geriet über ihn, nachdem er gesalbt war. Am Pfingsttag waren alle anwesenden Juden wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Später bei Cornelius, der Heilige Geist wurde über ihm ausgeschüttet, Apostelgeschichte 10. Und Paulus schreibt an die Römer, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also wer zu ihm eingeht in der Herrlichkeit, der hat den Geist Gottes, der ist gerettet. Und mit seiner Errettung erhält er den Heiligen Geist. Und somit unterscheiden sich die 10 Jungfrauen. 5 hatten eben den Heiligen Geist und waren errettet und 5 und konnten dem Bräutigam entgegengehen und die anderen eben nicht. Sie hatten gute Ansätze. Sie sind immer mit zu den Gemeindestunden gekommen. Ihre Namen waren im Kirchenregister, sie wurden christlich getauft. Es geht nicht nur um die, die in die Kirchen gehen, in die großen Kirchen gehen. Es kann auch in unserer Mitte welche geben. Die sind christlich erzogen von Kind auf, kommen in die Gemeindestunden und haben sich nie wirklich bekehrt. Die betrifft das genauso. Ich will hier keinen Unterschied machen und auf die anderen immer zeigen. Die gehen jahrelang mit und plötzlich sind sie weg. Sie waren lässig, gleichgültig und konnten nicht durch den Geist geleitet werden, weil sie nicht wiedergeboren waren. Sie wussten alles, dass sie Öl brauchten, dass sie sich bekehren mussten, aber sie taten es nicht. Und was sagt der Herr am Ende? Ich kenne euch nicht. Nicht, dass er nicht gewusst hätte, wer das war. Er kennt auch die genau, die lau sind, die eigentlich wirklich gar nicht gerettet sind, die sich vielleicht unter die Gläubigen mischen oder die meinen, mit der Taufe sei man ein Kind Gottes, sei man errettet. Die Taufe ist ein äußeres Bild, ein Bild nach außen, ein Bild vor der Gemeinde und vor der Welt, dass man sich zu Gott bekennt, zum Herrn Jesus bekennt. Und das kleine Baby, das kann sich gar nicht bekennen, aber das nur am Rande. Es gibt aber auch Erwachsene, die sich vielleicht nur zu ihm bekennen, das kann natürlich auch sein. Die das so machen, weil es Tradition war, weil sie so erzogen wurden, von Kindesbeinen auf oder vielleicht weil die Eltern das wollen. Ich möchte keine schlafenden Hunde wecken. Ich möchte nicht sagen, dass es in unserer Mitte so ist. Ich glaube es nicht, dass es in unserer Mitte so ist. Aber die Möglichkeit besteht. Und die Möglichkeit bestand auch in der Vergangenheit. Es gibt genug Beispiele, wo das so war. Wo man meinte, der ist errettet. Aber ich hatte es vorhin schon mal gesagt, der Herr kennt, die sein sind. Wir können dem anderen nicht ins Herz schauen. Wir wissen nicht, was er denkt. Und inwieweit er sich wirklich bekehrt hat. Ob er wirklich zusammengebrochen ist mit seiner Schuld vor dem Herrn. Das können wir nicht beurteilen. Wir sind so als Kinder gläubiger Eltern sind so hineingewachsen. Von Kindesbeinen an mitgegangen die Stunden. Immer mit dabei gewesen, die Lieder mitgesungen, mitgehört, mitgelesen. Vielleicht auch sich mit der Bibel beschäftigt. Aber der Durchbruch ist nicht gekommen. Das kann es geben. Der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Aber wie froh sind die, von denen der Jesus sagt, ich kenne die meinen und bin gekannt von den meinen. Er kennt uns und wir kennen ihn. Die Entscheidung für ihn kann nur auf der Erde fallen. Kann nur in der Zeit fallen, wo das Reich der Himmel noch auf der Erde ist. Wo der Herr im Himmel ist und darauf wartet, die Seinen zu sich zu holen. Wo unsere Sehnsucht dorthin geht. In dieser Zeit können noch Menschen gerettet werden. Aus allen Nationen, aus Israel, aus den Nationen, aus Deutschland, überall her. Jeder Einzelne muss die Entscheidung persönlich für sich treffen. Wenn der Herr wiederkommt, dann ist es zu spät. Die Tür ist damit verschlossen. Jetzt ist die wohl angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils, schreibt Paulus an die Korinther im zweiten Brief. Deshalb möchten wir eigentlich jeden bitten, heute, jetzt, lass dich versöhnen mit Gott.
Das Lied 541.
Jesus, wir sehen auf dich.
Yeah. Herr Jesus, lieber Herr, am Ende dieser Stunde möchten wir dir danken für diese Hoffnung, die du uns gegeben hast durch dein Wort, dass wir es ganz gewiss festhalten, sicher wissen können, dein zukünftiges Reich wird sichtbar erscheinen. Wir werden es erleben. Wir werden eintreten und dabei sein dürfen in eine Zeit, in der du sichtbarer König bist. Jetzt kennen wir dich als den, den die Welt nicht sieht. Jetzt wollen wir dir gehorsam sein. Hilf uns bitte dazu, dass du jetzt schon im Verborgenen verherrlicht wirst. Rüst uns aus durch deinen Geist mit dem Nötigen in dieser Zeit. Lass uns alle Zeit bereit sein, wenn dein Reich sichtbar wird. Danke für die vielen Denkanstöße, die wir bekommen haben. Hilf uns, dass wir es noch bewahren und dass wir es bewegen in unseren Herzen, dass Worte mit uns gehen. Segne uns am Rest dieses Tages, wenn wir auseinandergehen, auch in der neuen Woche. Hab noch einmal Dank für diese Zeit mit dir unter deinem Wort. Amen.
Amen. Ja, dann wären wir am Ende der Stunde angelangt. Es gibt noch ein paar Sachen anzusagen. Ich habe vorhin mal mit der Brigitta kurz gesprochen. Unser Bruder Karl-Heinz Licht ist ja nochmal operiert worden, zum zweiten Mal. Und es wurde ein Stent eingesetzt, damit der Gallengang freigehalten wird. Also es ist schon eine ziemlich schlimme Sache gewesen. Wir wollen da wirklich dem Herrn dankbar sein, dass er da so auch eingegriffen hat. Es geht ihm jetzt langsam besser. Sein Zustand ist also stabil und es geht langsam aufwärts. Er lässt die Geschwister ganz herzlich grüßen, bedankt sich für alle Fürbitte. Und ja, wir wollen aber trotzdem auch weiterhin noch im Gebet an ihn denken. Dann gäbe es noch anzusagen, heute Nachmittag, 16 Uhr, ist der Abschluss der Allianzgebetswoche in der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und am Mittwoch, am kommenden Mittwoch, am 22.01. ist anstatt Bibelstunde ein Missionsabend von von Open Doors. Ja, das wäre es dann soweit. Alle Gäste, die da sind, nehmt Grüße mit an eure Heimatgemeinden. Und nun noch einen schönen Sonntag. Gott befohlen und auf Wiedersehen.